Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Über 60 Jahre ist es jetzt her, dass sie sich nach Deutschland aufmachten, um Arbeit zu suchen und ihr Glück zu finden. Erst die Spanier, dann die Griechen, dann die Türken. Es war die Zeit, in der sie Gastarbeiter genannt wurden. Ihre Verdienste um das Land sind bekannt. Umso bedauerlicher ist es, dass die Jubiläen der Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und den betreffenden Ländern nicht groß gefeiert wurden. Die Pandemie verhinderte das. Die Blaue Stunde wird in nicht zu ferner Zukunft auf das Thema zurückkommen. Heute aber geht es bei uns um die Italiener, die schon 1955 eine Arbeitserlaubnis erhielten. Genauer gesagt, es geht um einen ganz speziellen Italiener, den viele Wiesbadener seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten kennen. Den Gastwirt Marcello Caldori. Sein Weg nach Deutschland und sein Leben in Wiesbaden ist ein Stück Zeitgeschichte. Mit 17 war er gekommen und geblieben. Als der Abschied in die Rente und die Rückkehr nach Italien nahte, haben wir 2010 eine blaue Stunde mit ihm gemacht. Nun ist er vor kurzem 80 geworden und aus diesem Anlass hören wir noch einmal, was er uns über seine Anfänge und seine Jahre in Wiesbaden erzählt hat. Umrahmt wird seine Geschichte mit einem Update, denn wir haben ihn gerade erst wieder getroffen, an einem Ort, der ihm besonders gut gefällt, im Kurpark Wiesbaden. Wir haben eine gemeinsame Sendung gemacht im Januar 2010. Wir haben dich damit verabschiedet in dein Rentnerdasein. Jetzt bist du 80 geworden, gerade in Wiesbaden, und wir haben die große Freude, dich zu treffen. Marcello, wie ist es dir in dieser Zeit, in diesen 12 Jahren ergangen?
Ja, ich bin 2010 wieder in die Toskana zurück als Rentner, aber ich habe genau 50 Jahre in Wiesbaden gelebt. Das heißt, also mehr oder weniger, das ist meine Heimatstadt. Ich fühle mich hier zu Hause. Wenn ich natürlich in der Toskana bin, ich bin dort geboren, aber mit 17 bin ich nach Deutschland gekommen und komme ich dann mit 70 Jahren wieder zurück. Also das sind 27 Jahre bis heute. Also 50 Jahre in Wiesbaden gelebt und 27 in der Toskana. Also ich warte, bis ich 50 Jahre in der Toskana gelebt habe. Und dann überlege ich mal, ob mein Leben noch eine Verlängerung kriegen kann. Ich lebe nämlich sehr gern.
Also nach diesen 50 Jahren bist du dann nach Tavanelle zurück. Wie hast du denn diese Jahre, in denen wir dich hier nicht so oft gesehen haben, verbracht? Erzähl doch mal von den letzten 10 Jahren. Was waren denn so deine persönlichen wichtigen Erlebnisse? Also dazu gehört natürlich auch, dass wir wissen wollen, wie hast du dich denn plötzlich als Rentner zurechtgefunden, weil du in Wiesbaden ja ein sehr aktives Leben hattest.
Ja, jede von meinen Gästen haben gesagt, ich könnte das gar nicht aufhören. Ich könnte das gar nicht aufhören. Ich könnte gar nicht in Renten gehen. Ich würde nach ein paar Monaten tot sein. Ich habe das Ganze anders gesehen. Ich war Sklave meiner Arbeit. Und ich hatte für Freizeit so gut wie nichts außer Arbeit. Und deswegen dachte ich mir, wenn soweit ist, dass ich in Rente gehe, dann werde ich endlich mal alles das, was ich so gern mache, endlich machen. Dass mich wieder zurück, jede 2 Monate bin ich eine Woche in Wiesbaden. Was ist das, der Grund? Der Grund, ich habe hier 3 Kinder, die hier leben, arbeiten und so weiter. Dann, es ist meine Heimat. Ich fühle mich hier zu Hause. Ja, ich mache keine 10 Schritte, dass mich nicht einer erkennt und grüßt. Das passiert in Tavanelle, wo ich wohne, in der Regel nicht so oft. Das ist ein Grund. Zweitens ist natürlich der deutsch-italienische Freundschaftsverein, den wir 1980 mit einem Kollegen von dir, Dieter Busch, gegründet haben und Achim Exner. Wir waren 10 Freunde und wir wollten einen deutsch-italienischen Freundschaftsverein, um schwache Menschen finanziell, gesundheitlich zu helfen.
An dieser Stelle wenden wir uns jetzt den Schätzen unseres Archivs zu. Die Blaue Stunde im Januar 2010 begann mit folgenden Worten. Heute ist unsere Blaue Stunde stark italienisch eingefärbt und das hat seinen Grund. Unser Lieblingsitaliener und Mitglied des Blauen Salon geht in Rente. Marcello Caldori, der Wirt des Bürgerhauses in Sonnenberg, verlässt uns nach fast 50 Jahren und geht zurück in die Toskana. Dagegen ist nicht das Geringste einzuwenden. Schließlich hat er ein langes Arbeitsleben hinter sich. Dennoch gehört er ja quasi zum Wiesbadener Inventar. Und das möchte man nur sehr ungern missen. 50 Jahre, eine lange Zeit. Blicken wir mal zurück. In Italien war gerade Fellinis Dolce Vita erschienen, aber für zahllose Menschen, vor allem auf dem Land, war das Leben alles andere als süß. So gingen sie als Gastarbeiter nach Deutschland. Die Deutschen hatten inzwischen ihr Wirtschaftswunder erlebt, konnten sich Urlaubsreisen leisten und träumten von Italien. Was lockte da? Sommer, Sonnenschein und, ja, der Chianti-Wein.
Von der Chianti-Weinseligkeit hatten die Leute in dem kleinen toskanischen Ort Tavanelle allerdings nicht viel. Marcello erinnert sich, wie es damals in seinem Heimatort aussah.
Ja, es war eine lebendige kleine Stadt von 6000 Einwohnern, hauptsächlich landwirtschaftlich, und nach dem Zweiten Weltkrieg stand auch eine kleine Industrie. Und deswegen sind dann die jungen Leute nicht mehr als Bauern arbeiten gegangen, aber die sind geflüchtet und sind sie natürlich in der Industrie, weil dort eben Urlaub, das heißt nicht arbeiten und Geld kriegen, das war für uns unbekannt. Ja, krank sein, krank zu Hause bleiben und trotzdem Geld bekommen. Ja, und deswegen in der landwirtschaftlichen Welt damals, in diesem feudale System, gab es sowas nicht. Aber in der Industrie, deswegen sind alle jungen Leute dann von der Landwirtschaft weg und sind sie in die Industrie gegangen. Ich bin in eine Familie, die mit Bauern verwandten war, und deswegen bin ich auch sehr, sehr viel in der Landwirtschaft tätig gewesen. Als Junge erstmal mit Schafe in den Wald gehen oder mit den Schweinen. Wir hatten alles möglich, damit wir dann auch was zum Essen bekommen. Es waren schwierige Zeiten. Aber als ich meine 5. Klasse beendete, bin ich dann, war ich knapp über 11 Jahre alt, bin ich dann 11 Kilometer südlich in eine kleine Industriestadt, die sehr, sehr schnell groß wurde, arbeiten gegangen in eine große Schreinerei, und dann langsam bin ich in eine aufgestiegen in eine Lackiererei. Da hat man die Möbel lackiert gemacht und getan. Aber mein Ziel war, ich hatte in dieser Zeit von den 5 Jahren Schule Französisch gelernt. Und mein Ziel war, Deutsch zu lernen und dann Englisch zu lernen. Und erst wenn ich Volljährige gewesen bin, dann hätte ich eine Jugendherberge übernehmen können. Das war mein Ziel, mein Traumziel sozusagen. Und deswegen bin ich mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen, per Autostopp, habe ich also von Tavernelle mit dem Finger gezeigt, ich will mitgefahren werden, und bin ich erstmal von Tavernelle nach Butzen, von Butzen nach München.
Wenn du sagst, du bist dann nach Deutschland gefahren, lass uns noch einen Moment zurückgehen. Was hast du denn damals von Deutschland gewusst? Wieso bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu gehen?
Ja, das war eine komische Situation. Das heißt, der Zweite Weltkrieg war noch lebendig. Viele italienische und später habe ich festgestellt auch Deutschen, Soldaten waren immer noch nicht von der Gefangenschaft zurück, aber ich wollte in dieses Land fahren, mindestens 6 Monate, um Deutsch zu lernen. Das war der Hauptgrund. Mein Vater, der Partisan war, hatte was dagegen, aber ich wollte unbedingt.
Was hatte dich denn an Deutschland interessiert damals?
Die Sprache, hauptsächlich die Sprache, weil in dieser Zeit kamen schon sehr, sehr viele Touristen, deutsche Touristen nach Italien. Und deswegen dieser Blick da von den Hitler, von den Faschismus in Deutschland, genau wie wir in Italien auch hatten, war überhaupt nicht mehr vorhanden. Ja, was man uns in den Filmen gezeigt hat oder was unsere Eltern erzählt haben, das war schon längst nicht mehr vorhanden. Und das habe ich von den Deutschen, die nach Italien kamen, schon gemerkt. Und deswegen habe ich gesagt, ich sehe kein Problem, dass ich nach Deutschland gehe, um Deutsch zu lernen. Nur, es waren schwierige Zeiten, das ist klar. Nur in Deutschland gab es viel Arbeit, in Italien relativ wenig. Deswegen sind die sogenannten Gastarbeiter mit ihren großen Koffer oder Pappkarton nach Deutschland gefahren, um zum Arbeiten. Ich bin oben ohne Papiere, ohne nichts, per Autostopp nach Deutschland und bin ich nach Frankfurt gelandet. Und dort wurde ich von Leuten angesprochen, die Italiener waren, die schon in Deutschland gearbeitet haben, was ich in Deutschland will. Und da habe ich gesagt, ich will Deutsch lernen. Und dann sagten sie mir, ja, was ist mit Arbeit? Und jetzt war ich 14 Tage in Deutschland und habe ich immer Graubrot und Blutwurst gegessen, Mittag und Abend, um den Hunger zu stillen. Viel Geld hatte ich nicht. Und die erzählen mir, eventuell gebe einen Platz in ein großes italienisches Restaurant in der Kaiserstraße in Frankfurt als Tellerspüler. Tellerspüler ist in der Küche. In der Küche gibt es Essen, auch Nudeln. Und habe ich gesagt, natürlich, sofort. Und da habe ich mich also am nächsten Tag von der Jugendberg, der am Main war, zu Fuß in der Kaiserstraße und habe ich mich vorgestellt.
Wusstest du auch damals schon, dass man manchmal vom Tellerwäscher zum Millionär wird?
Nein, mein größter Traum war, erstmal überhaupt ein Fahrrad zu besitzen. Wir hatten das auch nicht. Motorrad wäre schon ein etwas größerer Traum. Ein Auto war schon ein Traum, der nicht erreichbar war. Und auch ein Haus, wo ich mit meiner Familie später wohnen könnte, das war ein Ziel, die für mich unerreichbar war. Und dann bin ich irgendwann einen Sonntag nach Wiesbaden mit dem Zug gekommen, die Wilhelmstraße hoch, und dann kam ich an diese Parkhotel und Parkcafé. Es war Sonntagnachmittag, ich glaube, das war August. Eine Sechs-Mann-Kapelle hat gespielt, es war knallvoll. Und ich denke, ach du lieber Gott, Junge, das ist eine Nummer zu groß für dich. In dem Moment umarmt mich einer, und den kannte ich nämlich von der Zeit, wo ich in der Kaiserstraße in Frankfurt arbeitete, der sich vorgestellt hatte, io sono cubano, tu sei italiano, come stai? Das war der Roberto Blanco. Und der hat mich dann reingebracht im Parkcafé zu den Chefin, und dann war mein Schicksal, hatte eine Wende genommen, die ich heute sehr froh und stolz bin.
Also dein Schicksal, könnte man so sagen, war Roberto Blanco.
In Wiesbaden auf alle Fälle.
Und das war 1961.
Genau, August 61.
Das war der Beginn deiner Wiesbadener Jahre, ja?
Ja, das heißt also, am 1. November 61 habe ich dann im Parkcafé offiziell als Barmixer angefangen.
Wiesbaden 1961. Kannst du dich erinnern, wie die Stadt damals aussah, wie sie auf dich wirkte? Wie war das damals?
Ich mache einen Sprung 59 zurück nach Frankfurt. Frankfurt war halb zerbombt. Die ganze Zeit waren Baracken, wo die Geschäfte drin waren. Ich erinnere mich vor dem Hauptbahnhof auf der linken Seite, die Taunusstraße, ein Riesenpalast. Die Hälfte war zerbombt, kaputt, die andere haben Geschäfte und Leute noch drin gewohnt. Ich kam nach Wiesbaden und Wiesbaden war so gut wie intakt, war so gut wie nicht zerbombt.
Hat es dir gut gefallen? Wie bist du mit den Wiesbadenern zurechtgekommen? War das eine schöne Stadt für dich? War was los? Waren die Leute nett? Man sagte ja oft, dass die Wiesbadener sehr distanziert seien und dass man Schwierigkeiten hätte, sich in Wiesbaden zurechtzufinden. Hast du das auch erlebt oder war das bei dir anders?
Nein, ich kam nach Wiesbaden. Für mich war Wiesbaden den Rheingau, die Stadt Wiesbaden, der ganze Taunus, die ganze Weinberge, diese ganze Landschaft und die Menschen, die Wein trinken, sind fröhlich. Und für mich war wie eine zweite Heimat. 1000 Kilometer nördlich, aber wie meine Heimat. Und deswegen habe ich mich damals wohlgefühlt. Die Menschen haben in mich sehr Vertrauen gesetzt. Die waren freundlich, immer hilfsbereit. Und das tun sie heute noch, nach 50 Jahren. Ich bin stolz, meine fast 50 Jahre in Wiesbaden gelebt zu haben. Und ich werde meine Freunde in Wiesbaden niemals vergessen können.
Ja, das hoffen wir aber doch sehr. Wir werden dich ja auch nicht vergessen. Dann hast du beschlossen, eine eigene Gaststätte aufzumachen, eine Trattoria.
Ja, und zwar nachdem ich bis 1967 als Bamix im Parkcafé gearbeitet hatte, hatte ich die Möglichkeit, in der Taunusstraße eine kleine Gaststätte zu übernehmen, die ich damals Trattoria da Marcello genannt habe. Und das war sofort ein Knuller, weil das war in der Nero-Straße, der Jetskeller und noch ein Lokal oder zwei in der Taunusstraße noch ein paar Geschäfte. Und das war die sogenannte Bermuda-Dreieck, die heute noch so genannt wird. Und die Leute sind von Jetshaus zum Marcello in der Taunusstraße hin und her. Ich weiß noch, in den kleinen Trattoria mit drei kleinen Zimmern, ab 11 Uhr Nacht war überhaupt nicht möglich, dass eine Bedienung da rumläuft. Es war so knallvoll und die Leute haben immer versucht, die Tür aufzumachen, haben gesagt, rutsch noch ein bisschen, sind noch zwei, die rein wollen. Ja? Und es war knallvoll, es war sofort ein Erfolg. Und nach 4,5 Jahren ist nebenan ein größeres Geschäft frei geworden, Parterre und erster Stock. Und dann bin ich umgezogen und auch dieses Geschäft war auch ein Erfolg. Dann hatte ich plötzlich doppelt so viele Gäste und nach insgesamt 20 Jahren Taunusstraße, den Hausbesitzer wollte keine Gastronomie mehr haben und dann hatte ich die Möglichkeit, das Bürgerhaus in Sonnenberg, als mir das angeboten worden ist, habe ich gesagt, du lieber Gott, ein Bürgerhaus, ich kannte eben die neuen Bürgerhäuser, Zementbunker, ungemütlich und alles drum und dran. Und den damaligen OB Achim Exner, der schon als junger Politiker, junger Studenten schon kannte und für mich schon damals, wie ein Mitarbeiter von ZDF, der Dieter Busch, für mich zwei Brüder waren, sagte mir, komm mal mit, ich zeige dir das. Und als ich nach Sonnenberg kam und hier in den Hof reinkam und dieses wunderschöne Haus sah, dann habe ich mir gedacht, naja, das wäre doch was für dich. Und ich kam also dann nach Sonnenberg, ich bin heute 22 Jahre in Sonnenberg, und dann plötzlich hatte ich schon wieder doppelt so viele Gäste, wie ich in der Taunusstraße hatte. Auch in Sonnenberg war gut eingeschlagen. Und nach Sonnenberg in dem Bürgerhaus, da musste man extra hinkommen. Man kommt nicht einfach da vorbei. Und trotzdem war ein Erfolg, bis heute ist noch ein Erfolg. Und ich bin darüber sehr, sehr stolz.
Nachdem wir vorhin den Ohrwurm von Adriano Celentano gehört haben, Il Ragazzo della Via Gluck, folgt sofort ein anderer unsterblicher italienischer Evergreen, O Sole Mio, heute aber in der Version von Elvis Presley. It's now or never. Ist das nicht ein wunderbarer Schmachtfetzen? Oder sagt man Schmachtfetzen nur bei Filmen? Jedenfalls ist es ein musikalischer Schmachtfetzen schön.
Wir kommen zu einer anderen Erfolgsstory. Und zwar zu dem Verein, den ihr gegründet habt, Amicizia. Also du und unser ZDF-Freund Dieter Busch und Achim Exner, der damals noch Sozialdezernent war. Ihr habt irgendwann zusammengesessen und habt gesagt, wir gründen einen Verein. Oder wie war das?
Ja, wir haben angefangen, für die Aktion Sorgenkind was zu machen. Wir haben erstmal eine Männermannschaft zusammenzustellen aus Politiker, Journalisten und bekannten Persönlichkeiten in Wiesbaden. Und dann haben wir eine hessische Auswahl, Damenfußball, und haben dann in Sonnenberg oben auf dem Stadion ein Fußballspiel, die dank meiner zwei Eigentor 3-3 ausgegangen ist. Und das war der erste Sinn, die uns kam. Wir haben jetzt was für die Aktion Sorgenkind. Ein Jahr später haben wir wieder eine Aktion gemacht an der Berliner Straße im Stadion. Und danach haben wir gesagt, wir könnten in sich, wir sind so erfolgreich in unseren Initiativen, wir könnten einen eigenen Verein. Und dann, nach lange hin und her, haben wir den Namen gefunden, Amicizia. Und wir haben mit 8 Leuten angefangen, diesen Verein zu gründen. Inzwischen sind wir 30 Jahre später, nächstes Jahr ist der 30. Jubiläum, sind wir fast 500 Mitglieder.
Wie beurteilst du denn die Integration der Italiener überhaupt in dieser Zeit, in der du in Wiesbaden lebst? War das einfach für Italiener, sich hier zu integrieren? Wollten sie sich überhaupt integrieren?
Nein, einfach war das nicht. Und viele Italiener, die wollten sich gar nicht integrieren. Für den war, wie ich bin jetzt hier, wie in einem Wartezimmer. Ich muss jetzt hier meine Familie ernähren, ich muss etwas Geld verdienen, aber hier leben will ich nicht. Aber wenn die dann nach Italien gegangen sind, die haben gemerkt, die sind Fremde in ihrem eigenen Land. Die Situation war und ist sehr wahrscheinlich heute auch nicht anders. Man ist in dem Land, wo groß geworden ist, wo erwachsen wurde, und nach 30 Jahren vielleicht zurückkommt, ist man dort fremd. Aber in Deutschland, wenn man sich nicht integriert hat, ist man auch fremd. Und deswegen war mein Sinn immer, nicht in den Koloniekern der Italiener zu bleiben, ja, aber aus diesem Kern in den deutsche Bevölkerung, dort mich zu integrieren, dort mich zu platzieren und Deutsch zu lernen, das ist das Wichtigste in einem Land, um mich anzupassen in dieses Land, wo ich zu Gast bin, auch wenn das meine zweite Heimat ist. Ja? Aber ich muss mich auch anpassen und ich kann nicht verlangen, dass umgekehrt, nur wegen ein paar Gastarbeiter, dass der ganze Land sich verändert zugunsten der Gäste. Ist eher umgekehrt Sinn. Und das hat mir sehr viel geholfen, weil ich bin eine reine Europäist. Ich fühle mich überall in Europa wohl. Wie gesagt, ich spreche ein bisschen Französisch, ein paar Worte Englisch, etwas Spanisch, Deutsch. Und ich bemühe mich, mit allen zu kommunizieren. Die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig.
Und deswegen gibt es ja auch in Amicizia einen regen Austausch. Deutsche fahren in die Toskana, Italiener kommen nach Wiesbaden. Man kann wandern, Radfahren, kochen, Urlaub machen, Sprachen lernen, man kann alles Mögliche. Ja? Ja. Welches sind, würdest du jetzt als die Schwerpunkte betrachten dieser Arbeit, Amicizia?
Am Anfang war die Amicizia gegründet worden und hauptsächlich die Italiener, die in Deutschland keinen Fuß gefasst hatten und Probleme hatten, um denen zu helfen. Wir hatten mehrere soziale Arbeiter in unserem Verein, die uns immer wieder diese Probleme signalisiert haben. Mir kam in Sinn auch die ältere Generation zum Beispiel, die sich das nicht leisten konnten, nicht nur wegen Geld, aber weil die eben zu alt waren, in die Toskana zu verreisen. Deswegen haben wir dann geführte Gruppen, in jedem Bus mehrere Leute, die sich darum kümmerten, in die Toskana zu bringen. Danach behinderte Kinder zum Beispiel. Danach Jugendliche, Sportler oder Musikgruppen. Die Sinfonieorchester der Musikschule, der Leiter Christoph Nilbock, arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen und fahren wir jedes zweite Jahr mit dem Sinfonieorchester und dort mit einer der besten Chöre der Toskana Konzerte zu geben. Ein Jahr später kommt dieser Chor nach Wiesbaden. Diese Austauschen gerade mit vielen, vielen jungen Musikern der Musikschule ist für mich seit 20 Jahren eine große Freude.
Du wirst sicher nicht, wenn du jetzt in Tavernelle wohnen wirst, als Rentner, wirst du sicher Amicizia nicht vergessen, sondern von dort aus noch deine Arbeit weitermachen.
Auf alle Fälle. Seit 2-3 Jahren haben wir auch jetzt mit einer Schule von Wiesbaden, die Elie-Heuss-Schule. Wir waren schon zweimal, 2010 wird das dritte Mal, wo wir mit, erste Mal waren 32 Kinder, das zweite Jahr 2009 im Mai waren schon über 40 Kinder und jetzt 2010 werden auch nicht weniger und machen wir dort 5 Tage Chorkurs mit Damen, mit Frauen, Bauernfrauen, die alte toskanische und einfache Rezepte dort kochen mit den Kindern.
Also zu guter Letzt kommst du deiner Jugendherberge doch näher.
Ja, wenn es so weitergeht, vielleicht auch noch.
Und wir spielen jetzt ein Lied für dich, das 1964 den Preis von Sanremo bekommen hat und damals sehr populär war. Es ist aus den Frühzeiten und man könnte es so übersetzen, so ein bisschen frei, eine Träne im Knopfloch. Una lacrima sul viso.
Oh, was haben wir heute schöne, schöne Lieder, die ans Herz gehen. Anlässlich des 30. Jubiläums von Amicizia bereitet die Wiesbadener Musikschule ein Festkonzert vor. Im August wird es im Kurhaus stattfinden. Ein junger Chor aus Pisa ist eingeladen. Es erwartet uns ein italienisches Opernprogramm. Wir werden noch rechtzeitig in dieser Sendung darauf hinweisen. Und der Leiter der Musikschule, Christoph Nielbock, freut sich über die Möglichkeiten, die sich durch Amicizia bieten. Zum Jubiläumskonzert kommt dann auch sicher Marcello nach Wiesbaden und wir können ihn dann interviewen, wie es ihm so geht in seinen Dauerferien und ob ihm seine zweite Heimat vielleicht fehlt. Wir winken ihm heute zu und grüßen alle 4000 Italiener, die in unserer Stadt wohnen. Cari saluti.
Soweit die Erinnerungen von Marcello Caldori aus der Sendung vom Januar 2010. Und wir sind wieder im Jetzt, hier und heute, im Juli 2022. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Ob Marcello das Konzert des Coro Polifonico Pisa und der Wiesbadener Musik- und Kunstschule seinerzeit gehört hat, wissen wir nicht. Aber jetzt für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Agnus Dei aus der Messa di Gloria von Puccini. Marcello, du hast gerade eben gesagt, du bist mit dem Gedanken nach Tavernelle zurückgegangen, damit du endlich mal das machen konntest, wozu du nie gekommen bist. Was wäre das denn gewesen und wie hat das denn geklappt?
Ich habe dann in dieser Zeit, wo ich in Wiesbaden gearbeitet habe, ein Haus gebaut, wo meine Eltern auch gewohnt haben. Und noch eine Wohnung, die vermietet ist. Und oben hin, über der Dächer, habe ich mal diese Wohnung mit vielen Terrassen, riesengroße Terrassen, für mich gelassen. Aber um das Haus habe ich einen riesengroßen Garten. Und da mache ich endlich mal Landwirt bzw. Gärtner. Also ich züchte alle Gemüse, die es gibt, habe ich sehr viele Obstbäume angepflanzt. Ich habe einen Fischteich mit 30 Fischen und jeder Fisch hat Namen von einer meiner Familie. Und das ist eine Freude für mich. Es sind sehr viele kleine Brunnen, die ich gebaut habe. Dann habe ich auch 8 Hühner, die mit mir reden und ich mit denen reden. Und wenn die nicht 8 Eier machen, schimpfe ich mit denen. Und dann, wie gesagt, den ganzen Garten und die Terrasse, die Irene, meine Lebenspartnerin, ist die zuständig, aber die braucht auch manchmal ein bisschen Hilfe. Und dann in der Landwirtschaft. Ich kenne sehr viele.
Welche Namen haben denn die Hühner? Das wollen wir jetzt auch unbedingt wissen.
Nein, die Fische haben jede einen Namen.
Ja, das haben wir ja gehört. Und die Hühner?
Nein, die
sind
Hühner
namenlos.
Namenlos. Und die Irene, meine Lebenspartnerin, die spricht mehrere Sprachen. Und inzwischen ist sie dabei, auch die Hühnersprache zu lernen. Und die antworten alle. Also hört sich sehr gut an. Ich habe manchmal die Meinung, Moment mal, ich habe 8 Hühner, warum höre ich noch eine? Und die ist am Fenster und macht ihre Konversation mit den Hühnern. Mit den Hühnern, ja. Dann, wie gesagt, ich habe sehr viele Kontakte mit Weingütern und ich produziere gern meine eigene Öl. Und deswegen pachte ich Olivenbäume, wo ich mit der Irene 2, 3, 4 Wochen lang Oliven pflücken. Und dann in der ersten Woche lasse ich mir von dem Wirt, der Kellermeister, meine ganze Öl, die ich in dieser Zeit produzieren werde, werde ich mir ausliefern lassen in der ersten Woche. Warum? Weil in der ersten Woche das Öl ist optimal. Ich habe ein Öl, der hat 0,2 und nach 6 Monaten verändert sich ein bisschen dieses ungesättete Verhältnis und wird 2,5. Das ist eine Spitzenqualität. Ja?
Und also so wenig Säure, ja?
Ja, sehr wenig. Das ist eine Spitzenqualität. Und da habe ich viele, viele Freunde, die das kennengelernt haben. Und wenn ich komme, habe ich sehr viele Flaschen Öl hier nach Wiesbaden zu bringen.
Du hast gerade gesagt, du kommst oft nach Wiesbaden. Aber du hast auch mittlerweile, nehme ich an, einen etwas distanzierteren Blick auf unsere Stadt. Und deswegen möchte ich gerne wissen, was ist dir aufgefallen in den letzten 10 Jahren? Wie entwickelt sich unsere Stadt? Wie entwickelt sich Wiesbaden? Ist dir da etwas aufgefallen, was du bemerkenswert findest?
Ja, als ich Wiesbaden kennengelernt habe, natürlich, es ist lange her, das ist über 60 Jahre. Und als ich weggegangen bin, war sie natürlich viel, viel mehr Auto, viel, viel mehr Verkehr, viel, viel Baustelle. Und das hat sich nicht verbessert. Es hat sich jetzt gerade in der letzten Zeit noch verschlimmert. Brücken brechen zusammen und die Straßen werden ständig aufgerissen. Aber das ist überall das Gleiche. In Florenz ist auch nicht viel besser. Aber sonst, die Menschen hier, vielleicht viele wissen gar nicht. Aber für mich ist Wiesbaden ein Paradies.
Was ist denn das Paradiesische hier in Wiesbaden? Sag mal.
Also als ich nach Wiesbaden kam, das war ein Sonntag, und ich sah die Weinberge oben auf dem Neroberg. Überall Wälder, überall Parks, mit Teichen, mit alles. Ich habe mir gedacht, hier will ich bleiben. Das ist ein Paradies. Hier will ich bleiben und hier will ich leben.
Und das hat sich ja glücklicherweise nicht verändert. Auch in den letzten 10 Jahren nicht. Das ist so geblieben. Marcello, es ist mal gesagt worden, du hattest, also deine Trattoria galt als Szenekneipe bis hin zum Ristorante, in der sich die Toskana-Fraktion traf. Bei dir waren sie alle. Welche Erinnerungen daran, an diese Zeit, sind noch nicht verblasst?
Nein, überhaupt nicht.
Welche?
Ich habe viel dazu gelernt, mit Menschen umzugehen. Für mich, ich stand immer an der Bar und die Leute kamen gerade zu mir. Und ich habe aufgehört, was zu machen, was ich gerade machte, um die Leute zu begrüßen. Ich habe jeden Gast, der reinkam, den Eindruck gegeben, gerade auf ihn habe ich gewartet, um ihn zu begrüßen und an Tisch zu begleiten. Ich habe gelernt, Menschen zu klassifizieren. Ich habe immer, für mich war sehr, sehr wichtig, die Menschen, die Freunde. Ich sagte immer, ich bin ein Glückpilz. Ich habe so viele Freunde und ich dachte, als ich aufgehört habe, wenn ich dann aufhören und wieder nach Hause fahren und ein paar Jahre nach Wiesbaden kommen, kennt mich kein Mensch mehr. Es ist jetzt 11 Jahre hier, dass ich in die Toskana zurückgegangen bin. Sobald ich in Wiesbaden aussteige, treffe ich schon Leute, die mich kennen und die mich begrüßen. Und egal, wo ich mal laufen oder in welchem Restaurant oder Café gehen, treffe ich immer Leute, die mich grüßen. Ah, Marcello, bist du wieder in Wiesbaden? Und das ist natürlich eine große Freude. das schönste Geschenk, das mir gerade an meinem 50. sagen wir Geburtstag in Wiesbaden war, war ein Buch. Ein Buch, das gerade rausgekommen ist. Und ich war gerade einen Tag in Wiesbaden und die Journalistin und die Fotografin haben schon Signalation bekommen, Marcello ist wieder in Wiesbaden. Der Buch wird vorgestellt, die 50 Charakterköpfe. Ja? Und das war für mich nach 50 Jahren Wiesbaden der schönste 50. Geburtstag, sagen wir so.
Wir wollen gerne so ein paar Geschichten hören, also spezielle Erinnerungen. Also kannst du uns ein paar von deinen Lieblingsgeschichten erzählen, die du hattest mit Gästen?
Mit Gästen. ein lieber Freund, der Ernst Welteke, der war Wirtschaftsminister und er hörte, dass in Tavernelle ein Platz eingeweiht wird mit Spielgeräten und der Name sollte Luigi Biagi heißen, der alte Bürgermeister, den er gut gekannt hatte. Er war in Wiesbaden mehrere Male und er war mit mir in der Toskana. Und eine Geschichte bei der Einweihung. Es waren alle Kinder der ganzen Stadt, waren Tausende von Kindern. Und die Lehrer und die ganzen Honorifizienzen waren da. Und er wollte eine Rede halten. Aber wir waren vorher schon zusammen zum Essen. Und er hat mir das zweimal vorgelesen. Und jetzt bei der Einweihung fängt er an und sagt einen Satz. Er sagt einen Satz, ich habe das übersetzt und habe ich die ganze Rede weiter übersetzt, weil ich die Rede schon kannte. Und er stand da und er hat kein Wort mehr sagen dürfen. Das ist eine schöne Erinnerung. Ich habe sehr, sehr viele.
Ja, das glaube ich wohl. Aber deswegen trotzdem noch mal eine. Welche fällt dir da spontan ein? Natürlich hast du Hunderte, aber welche fällt dir spontan ein?
Ja, nee, das
ist zu privat, ja?
Nein, pass auf. Nee, das kann ich nicht erzählen.
Das ist schwierig, wenn es zu privat wird. Als Gastwirt bist du ja diskret.
Ja.
Marcello ist viel mehr als ein Wirt. Eine Institution, hat mal jemand gesagt. Fühlst du dich damit gut beschrieben?
Ja. Das ist ein bisschen zu viel, der Gute, aber das freut mich. Das freut mich. Und wenn nicht nur eine Person das gesagt hat, aber alle Personen sagen, du bist eine Institution, das ist für mich eine Freude für meine ganze Bemühung, die ich und Respekt für meine ganzen Gäste und Freunde gebracht haben.
Ohne Marcello hätte es viel nicht gegeben, schreibt Inge Todt in einem schönen Artikel über dich. Es hätte nicht gegeben, also keine Konzertreisen des Wiesbadener Knabenchors in die Toskana, keine Fußballturniere in der Dotzheimer JVA, dem Jugendgefängnis, auch nicht die Gastspiele der Musik- und Kunstschule, des Männerchors Sonnenberg und des Mandolinenorchesters Nauroth in der Toskana. Marcello, warst du nicht nur ein Gastwirt, sondern auch ein Kulturmäzen?
Ja, und das hat mir immer große Freude gemacht. Du hast jetzt erwähnt mit dem Knabenchor. Die erste Tournee, die wir gemacht haben, hat der alte Bürgermeister von Tavernelle organisiert. Im Dom von Florenz, im Dom von Siena, im Dom von Arezzo und in kleine Reststädte. Jeden Tag ein Konzert. Siena mit zwei großen Bussen und drei, vier Volkswagen bisschen, bis zum Dom zu kommen, schafft keiner. Außer Polizeieskorte und sagte der Bischof von Siena, waren wir denn ihre Gäste, wir schicken zwei Polizeibeamte mit Motorrad. Und er begleitet die Busse bis auf den Domplatz. Ihr könnt dann natürlich vor dem Dom die Busse stehen lassen. Und das war für die Kinder. Als die zwei Polizeibeamten kamen, ganz weiß angezogen, und die haben uns durch diese enge die Straße bis zum Domplatz. Das war ein Erlebnis. Und dann abend um 9 Uhr in den Dom ein Konzert. Es war kein Sitzplatz mehr frei, es war alles belegt. Das ist natürlich ein Riesendom und man denkt, was sind da ein paar Leute. Es waren fast 1000 Menschen da drin. Ja, allein die Sitzbänke waren 600 Plätze, plus die Stühle an die Seite. Da am Ende der Dom, wo ich gestanden habe, links und rechts von mir waren noch mindestens 200 Leute. Also ich habe mindestens auf 1000 Menschen gerechnet. Der Konzert war traumhaft. Und ich wollte dann dem Maestro gratulieren. Und da standen eine Schlange von 50 musik-euphorische Menschen, die sich bei ihm gratulieren wollten, wie toll dieses Konzert gewesen ist. Am Schluss kam ich und sagte, Herr Kleinicke, das war sehr schön. Und der dreht sich zu ihren Kindern und sagt, Kinder, ihr war heute perfekt. Das habe ich noch nie in den drei Konzerttourneen, die wir gemacht haben in der Toskana. Das war das erste Mal in Siena, wo er gesagt hat, ihr wart heute perfekt. Und dann sagte zu mir, gell, Herr Caldori, schade, dass es so wenig Leute da waren. Wie gesagt, Herr Kleinicke, Sie haben sich ständig zurückgetreten, ja? Und ein paar Worte zu sagen. Es war relativ dunkel im Dom, das ist klar, ja? Aber es waren 1000 Menschen da. Was erzählen Sie denn da? Der wollte mir nicht glauben. Aber als andere Leute das auch Ihnen das gesagt haben, dann waren wir alle gemeinsam sehr glücklich darüber.
Du hast viel für die Wiesbadener Kultur getan.
Ja, und das macht mich auch stolz, weil ich habe viel gearbeitet, um das zu organisieren und bis zum Erfüllung. Aber es hat mir auch viele Freude gegeben, viel, viel Freude.
Und was machst du heute noch für die Wiesbadener? Du organisierst immer noch Reisen nach Taranelle,
ja? Ja, jetzt im Juli der Topschall mit dem Bläserensemble von Wiesbaden-Mainz, das sind 18 Musiker, habe ich eine, die kommen für 5 Tage, und für 5 Tage müssen 4 Konzerte geben, jetzt im Juli. Und eine davon ist natürlich vom Publikum hier sehr interessant, in Massa Marittima, eine wunderschöne Altstadt etruskischer Ursprung, auf dem Domplatz, da werden über 1000 Menschen da sein und das freut mich. Aber das, wo mein Herz schlägt, ist der erste Konzert, die die machen, in ein altes Heim in Florenz. Von den kleinen Schwestern der Armen geführt. Das sind alle Obdachlose von Florenz, die irgendwo krank liegend gesehen, im Krankenhaus wieder aufgefebert und in dieses Heim. Momentan haben sie 82 Leute in diese Heim, und dann, die haben einen großen Garten, einen großen Park, und dort machen wir den ersten Nachmittagkonzert für die Bewohner den Heim. Das ist das, was mir jetzt schon eine Freude macht.
Und im Dezember planst du eine Veranstaltung hier in Wiesbaden?
Ja, mit einem Trio, einem Pianist, einem Sopranist und einem Tenor machen wir ein Weihnachtskonzert. An drei verschiedenen Stellen von Wiesbaden. Freitag, Samstag und Sonntag. Seit 2 Jahren verschieben wir wegen der Epidemie. Und dieses Mal ist der dritte Versuch und das wird bestimmt klappen.
Marcello Caldori, vielen Dank.
Ich danke. Und schönen Gruß an Wiesbaden.
Wir wünschen Marcello viel Erfolg mit all seinen Aktivitäten. Ja, vielleicht lernt er doch noch mal die Sprache der Fische. Und jederzeit eine glückliche Wiederkehr in seine zweite Heimat. Wiesbaden sei ein Paradies, hat er gesagt. Das müssen wir uns mal merken.
Tja, und das war's für heute. Die Sendung können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und hier noch ein Hinweis: Wer den Kulturbeirat wählen möchte und seine Wahlunterlagen noch nicht abgegeben hat, kann das bis zum 7. Juli tun. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song des großen italienischen Liedermachers und Poeten Fabrizio De André aus Genua, früh verstorben und unvergessen. Hören Sie eines der bekanntesten Antikriegslieder Italiens, La guerra di Piero.